Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du die Herzensfreude bist in unserem Leben. Danke, dass unsere Freude nicht mehr von günstigen oder ungünstigen Umständen abhängig ist, obwohl das auch mitspielt. Aber über all dem bist du der Grund unserer Freude. Und Herr, wir danken dir, dass dein Wort sagt, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und wiederum sage ich euch, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Herr, du bist der Grund unserer Freude. Amen. Amen. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Bitte gescheit lüften, jawohl, es hat da 25,3 Grad. Ich meine, jetzt haben wir draußen schon Sommer und der kommt richtig schnell rein, der Sommer. Wenn Sie die Klimaanlage aktivieren, dass wir halbwegs konzentriert sind. Schön, euch alle zu sehen, ihr Lieben. Der Frühsommer ist eingebrochen in unser Land. Die Obstbäume blühen, neues Leben dringt durch. Ostern ist nur kalendarisch vorbei, aber nachhaltig wirksam bis auf den heutigen Tag und darüber hinaus. Wir hatten ein ganz, ganz tolles Wochenende. Und wir werden dann nachher noch ein bisschen was dazu sagen mit dem einen oder anderen Foto. Es ist schon schön, wenn Gott Menschen begegnet. Ja. Wenn die Liebe Gottes, von der wir da singen, sich dann einen Landeplatz sucht. Oder? Ja. Und wir gemeinsam einfach erleben dürfen, dass Gott real ist, dass er uns mag, dass er uns kennt, dass er gute Gedanken hat für uns. Weißt du, wenn es persönlich wird, konkret wird, das macht den Unterschied. Und darum ist es so toll, dass du heute da bist. Weißt du, weil Gott nimmt es wirklich persönlich. Und er will dir sagen, du, ich mag dich. Ich trage dich in meinem Herzen. Und ich habe wirklich eine tolle Zukunft für dich. Und die Zukunft ist mit mir gemeinsam. Gott möchte mit uns leben. Möchte deinen Partner, deine Partnerin kennenlernen. Er möchte dabei sein, wenn du dich entscheidest, welchen Job du einmal nimmst, wo du wohnst. Gott möchte in all den Dingen drinnen sein. Weißt du? Ich danke euch schön vielmals. Ja, man sagt es oder nimmt es manchmal an, dass das eher gemacht erwiesen ist. Ist es überhaupt nicht. Warum? Weil ich mich selber kenne. Manchmal entwickelt man so eine professionelle christliche fromme Sprache, wo man denkt, man glaubt es alles, was man da sagt. Cool. Der Titel der Botschaft lautet heute: New Life ist gleich Real Life. Ist total Englisch, ja. Trotzdem, mir taugt es einfach, darum habe ich es übersetzt auch. Neues Leben ist echtes Leben. Real Life, ich finde, Englisch ist cooler, oder? Was? New Life, neues Leben von Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes ist einfach neues Leben. Es ist das bessere Leben und wir wollen uns das heute anschauen. Denn Ostern ist ja nur am Kalender vorbei, aber die Auswirkungen, die Folgen, die schönen Resultate von Ostern, ihr Lieben, sind für uns und für die ganze Gesellschaft verfügbar, zugänglich. Und viele Leute haben noch nicht den persönlichen Kontext. Eine Frage für mich an uns alle: Was macht für dich echtes Leben aus? Das ist eine einfache Frage. Und es braucht wirklich ein paar Momente nachzudenken, wenn wir dann ein bisschen unser eigenes Leben reflektieren. Stimmt es zusammen, wenn da schnell eine Antwort wir rausballern? Wie führen wir unser Leben? Wie handeln wir? Ihr Lieben, es zählt immer nur unser Handeln. Was tun wir? Unser Verhalten zählt, nicht unsere Wünsche oder unsere Absichten oder unsere Pläne. Was tun, wie leben wir? Das zählt. Das zählt. Wie leben wir im Alltag? Heute Nachmittag, morgen in der Früh, wenn der Wecker klingelt, weil kein Gottesdienst ist, wo mich keiner sieht und keiner hört. Ganz unterschiedlich. Das zählt. Unser echtes Leben zählt. Wir Menschen sehnen uns doch nach dem echten, nach dem wahren, nach dem schönen Leben. Und oft ist es den Menschen unbekannt, wo das ist und wie es wirklich zu entdecken ist. Weißt, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen und wir malen ihnen dieses Bild, was möglich sein kann durch ein Leben mit Gott, dann werden die wenigsten sagen, na. Ich glaube, wenn Leute auf den Geschmack kommen, Gott real zu erleben, dass sie einen Zugang finden in diesen tausenden Angeboten, dann würden sie ganz sicher anders reagieren. Jesus selber sagt in Johannes Kapitel 10, Vers 10, der Dieb, der Feind, der Widersacher von Gott und den Menschen, es ist Satan, Jesus spricht ein paar Mal sehr deutlich und klar davon, der kommt nur, um zu stehlen, was Gott uns geben möchte. Er kommt, um zu töten, die meisten Übersetzungen sagen, zu schlachten. Also das Böse in seiner aggressivsten und perversesten Art und Weise zu schlachten und zu verderben. Es ist wichtig, dass uns das bewusst ist. Es gibt jemand, einen Bösen, der das Böse verursacht. Und dieser Böse heißt Satan. Der mit seinen unsichtbaren Machenschaften ganz viel Verderben und Schaden und Leid auf dieser Erde anrichtet. Und gleichzeitig sind ganz viele Leute, auch hier in unserer aufgeklärten Gesellschaft, wenn du sagst, hey, denkt ihr, dass es hier eine reale, unsichtbare, böse Macht gibt, die das viele Leid verursacht, erheben sie sich und finden das lächerlich. Wie viel muss noch passieren, um wirklich aufgerüttelt zu werden, munter zu werden? Und Jesus sagt, ich bin aber gekommen, damit sie das Leben haben, damit die Menschen das Leben haben und das Leben nicht nur in irgendeiner Weise, sondern ein Leben, das gar nicht ausreichend zu fassen ist, ein überfließendes, überströmendes, unbegrenztes, unendliches Leben, das in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit Gott zu finden ist. Ist das nicht herrlich? Und wenn wir uns den Begriff Leben anschauen, machen wir das gleich, dieses echte, dieses wahre Leben entspringt aus der Gemeinschaft, aus dieser liebevollen Beziehung mit Gott heraus. Aus dieser liebevollen Beziehung entsteht ein neues Leben, das durch den Geist Gottes wie durch eine neue Geburt in uns gewirkt wird. Das können wir nicht machen, das können wir nicht bestellen bei Amazon, das können wir nicht konstruieren. Eine liebevolle Empfängnis ist ein hochgeheimnisvoller Vorgang zwischen zwei liebenden Parteien. Und genau das passiert, das bewirkt der Geist Gottes in unserem Leben. Was für ein Geheimnis, was für ein Geheimnis. Und aus dieser liebevollen Vereinigung entsteht neues Leben in uns. Göttliches Leben mit seiner DNA, etwas Unvergängliches, etwas Unzerstörbares, etwas, was in die Ewigkeit hineinreicht, etwas, was stärker ist als der ganze Mief der Bosheit auf dieser Erde, ist die Kraft des göttlichen Lebens, das Gott so unscheinbar durch die Geburt Jesu im Bauch der Maria begonnen hat, hier auf der Erde. Hammer! Was? Und Gott gefällt es, dieses Leben in das Herz von Menschen hineinzupflanzen. Jeder, der sich im kindlichen Vertrauen Gott öffnet und sagt, Gott, gibt es dich wirklich, ich möchte dich kennenlernen, passiert dieser geheimnisvolle Vorgang und neues Leben entsteht. Allerdings, echtes, wahres Leben will auch gelernt werden und findet schon gar nicht automatisch statt. Manchmal denken wir, wenn ein Mensch Gott kennenlernt und ein neues Leben empfängt, dann rennt es wie am Schnürchen. So quasi wie wenn unser Säugling, der geboren wird, sofort in die erste Klasse anfängt und es einmal eins kann. Ja, wir glauben das manchmal. Wir erwarten das und haben manchmal so idealistische Vorstellungen. Wir haben kaum wenig Systeme, wo wir Leute dann wirklich begleiten und unterstützen, auf ihrem Weg das Leben mit Gott zu lernen. Wir setzen es voraus, durch Bibel lesen, durch Beten kommen in die Gottesdienste und renn schon. Wenn Jesus sagt, Jesus gibt uns zwei Hauptaufgaben. Also erstens, geht in alle Welt, geht in alle Nationen und verkündet den Menschen die frohe Botschaft von mir. Bombe. Und das Zweite ist, was er sagt, macht alle Menschen zu Jüngern Jesu, zu Freunden, zu Nachfolgern von Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stehe immer wieder an dieser Aufgabe, an meinen Grenzen. Wie können wir das wirksam schaffen, dass Menschen persönlich aus einer eigenen gereiften Beziehung heraus ein Leben lang in dieser engen Nachfolge und Freundschaft von Jesus leben und ihr Leben daraus gestalten, das auch in ihrem Verhalten dann sichtbar wird, nämlich dass sie sich wieder freiwillig und aus Liebe in seinen Dienst stellen und ihr Leben Gottesdienst ist auf dieser Erde. Das hört sich so einfach an und ist in Wirklichkeit eine Lebensaufgabe. Also in meinem Leben ist es so. Ich bin nie angekommen. Ich bin so ein Lernender und so ein Bedürftiger und so abhängig von Gottes Gnade und von seiner Geduld mit mir. Das ist unbeschreiblich. Da gibt es ein Zitat von Hans-Peter Reuer, einem Bekannten, der leider bei einem Unfall verstorben ist. Der bringt diesen starken Gedanken mit einer Aussage auf den Punkt. Und es gibt auch ein Buch dazu. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Das ist Ostern und das bringt diese komplexe Botschaft von Römer 6 und Römer 8 ganz kompakt auf den Punkt. Und es bedeutet, dass eine Form von Leben, Ausdruck von Leben, das selbstzentriert ist und nur vom Ich geprägt ist, an ein Ende kommen muss, damit ein neues Leben, eine neue Form von Leben, nämlich ein Leben mit Gott, entstehen kann. Und da gibt es nichts dazwischen, nicht einmal einen Millimeter. Alles andere, was sie am Kreuz vorbeischleichen möchte, führt am Ziel vorbei. Und ich sage es euch, ich weiß nicht, manchmal ist es urschwer, mit dem konfrontiert zu sein. Wir wollen gern das Ergebnis hinter dem Kreuz, dieses neue Leben, diese Freude, diese Liebe, diese Annahme immer. Und gleichzeitig sind wir aber da vorne nur nicht ganz sozusagen, dass wir bereit sind, auch unser Recht loszulassen, unsere Meinung mal loszulassen, unsere Besserwisserei mal loszulassen, unsere Selbstgefälligkeit mal loszulassen. Ha? Und das sind echte Kämpfe manchmal in uns, wo Beziehungen zerbrechen, wo Familien zerbrechen können, wo ganze Firmen, bam, Streit ist, wo in Parteien und Regierungen, bam, zurückraucht. Das sind menschliche Unzulänglichkeiten. Verletztheiten, nicht erfüllte Erwartungen und so weiter. Ja. Und im Römer Kapitel 6, diesen Text möchte ich nehmen und dann ein paar Beispiele dranhängen. Römer 6, 4 bis 14. Durch die Taufe, übrigens im Juni haben wir wieder eine Taufe am Aussee. Ich möchte heute schon sagen, jeder, der noch, ja voll, ich freue mich selber schon. Wir waren jetzt vor kurzem erst bei einer Taufe. Da war es noch nicht so warm wie jetzt, es war vor 14 Tagen. Da war es noch so kalt. Und Donau, nichts Planschbecken, Donau. Also wenn wir manchmal reden, Regnet es heute ein bisschen im Juni oder nicht? Die waren echt, boah, die waren ganz so schön. In Wien, in der Donau, waren wir bei einer Taufe dabei vor 14 Tagen. Wir sind weggefahren im Melk. Gewedert hat es, geringt hat es, gestürmt hat es. Und ich habe mir gedacht, in aller Welt, wo fahren wir da hin? Natürlich eine Taufe, na klar. Von dem ein Freudiger. Täufling noch, der da irgendwie Ding war, nur Teilnehmer, ein Freudiger. Wie? Mit Mantel und Winterstiefeln. Aber ihr Lieben, ich kann euch eines sagen, das Taufgeschehen ist das Zentrum des Ostergeschehens. Es ist ein Abbild, es ist ein Spiegelbild. Und wer Ostern versteht, wer das Geheimnis der Taufe versteht und sich an dem immer wieder mit dem beschäftigt, auch beim Abendmahl in Folge, und sich aktiv mit diesen Wahrheiten beschäftigt, dessen Leben wird gesegnet, dessen Denken wird erneuert, dessen Haltung wird geändert, dessen Verhalten wird geprägt von dieser Erlösung. Gut, Römer 6. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Das ist ja ganz ein wichtiger Punkt. Durch Christus haben wir neues Leben und dieses neue Leben möchte sich seinen Weg ebnen, dass es uns von innen her, vom Herzen her, flutet und durchdringt und auch verändert, Jesus ähnlich zu handeln, zu reden, die Haltung zu tragen, mit Menschen umzugehen, Entscheidungen zu treffen. Das ist der Punkt. Und das ist nicht so easy, wenn man sich denkt, das geht mit links. Und dieses neue Leben wird im Griechischen mit Zoe übersetzt und das bedeutet im Unterschied zu Bios, von Biologie, die Biografie eines Menschen, meint Zoe, das höchste Gesegnetsein eines Menschen durch die Gabe des göttlichen, ewigen Lebens aus oder durch den Heiligen Geist, das Jesus uns durch seinen Tod und Auferweckung schenkt. Das höchste Maß an Gesegnetsein, an göttlichen, unvergänglichen, unendlichen Leben, das heute beginnt, wenn ein Mensch sich öffnet und sich beschenken lässt von dieser Gnade. Ist das cool? Und dieses Leben möchte sich ausformen. Dieses Leben möchte sich gestalten. Es möchte mit unserer Persönlichkeit, die Gott uns gegeben hat. Ich habe gestern gesehen, dass es da jemand gibt, der sehr sportlich ist in gewissen Dingen. Andere, die waren eher anders bei unserem Heilig-Geist-Wochenende. Wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten und Gott möchte dieses neue Leben entsprechend unserer Persönlichkeit ausformen und zum Ausdruck bringen. Neues Leben. Wie handeln oder leben wir nun gemäß dem neuen Leben? Ich habe ein paar Beispiele genannt. Neues Leben bedeutet, neu zu denken. Bewusst ein neues Denken einzuüben. Im 2. Korinther 5,17 steht auf der einen Stelle, gehört jemand zu Christus, so ist ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Das heißt, Gott gibt uns eine zweite Chance. Alles, was bisher in deinem Leben geschehen ist, kann zu einem Ende kommen. Und du hast die Chance, durch Christus vollkommene Vergebung zu empfangen, durch die Gnade Gottes, und ein neues Leben mit Gott zu starten. Das heißt, er löscht alle Konsequenzen, alle Folgen, alle Auswirkungen durch unser Leben ohne Gott, kommen zu einem Ende, weil ein anderer dafür den Preis bezahlt hat. Es wird nicht aufgehoben oder unter den Teppich gekehrt, sondern wir beziehen uns auf jemand anderen, der das Urteil für uns an sich vollstrecken hat lassen. Und wir sind ein neuer Mensch. Du hast eine völlig neue Chance. Nichts und niemand aus der Vergangenheit kann nach dir greifen und sagen, aber damals, weißt du, und. Müsst ihr euch das einmal vorstellen. Was für eine Chance, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, ein neues Leben mit Gott zu starten. Das ist, wie wenn du eine vollgeschriebene Tafel hast, die voll angeschrieben ist, und es wird alles abgelöscht. Alles weggelöscht, total clean und sauber. Ist das nicht herrlich? Was für eine Freude kann das doch werden im Leben eines Menschen? Der weiß ja alles, was ich in meinem Leben irgendwie gemacht habe, was nicht ganz okay war, was Gott nicht gefällt. Er wischt es weg, er wischt das weg und er hält uns es nicht mehr vor. Das ist schon stark. Und gleichzeitig, wie können wir jetzt dieses neue Leben runterbringen auf die Straße? Wenn ein Mensch neues Leben bekommt, heißt ja das nicht automatisch, dass auch seine ganze Denkweise über Gott, über die Menschen oder über ein Leben mit Gott er mitbekommen hat. Deswegen steht im Römer Kapitel 12, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, und die rücken immer enger an uns heran, will uns vorgeben, wie wir denken sollen, wie wir handeln sollen, wie wir einkaufen sollen, wie wir entscheiden sollen. Das ist nicht einfach. Wir alle sind derart beeinflusst von vielen anderen Dingen, die uns oft nicht bewusst sind. Und Gott sagt, hey, passt auf, gebt Acht, richtet euch nicht nach den Maßstäben und Werten und Ideologien dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist in Gottes Augen, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ihr Lieben, das ist so eine wichtige Sache. Und wisst ihr, das kann nur jeder Einzelne für sich bewerkstelligen. Gott sei Dank. Du selber bist am Steuer deines Lebens und kannst in den verschiedenen Lebensbereichen dich auf den Weg machen und sagen, Gott, wie hast du dir das im Ursprung vorgestellt? Ob das Beziehungen sind, ob das Sexualität ist, ob das Umgang mit dem Leben ist, Gestaltung mit Zeit, so viele Themen. Und ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber ihr habt manchmal so die Nase voll von all den Einflüsterern und Leuten, die mir irgendetwas einreden wollen oder umhängen wollen und mir erklären wollen, wie die Welt funktioniert und wie überhaupt Reich Gottes und überhaupt das funktioniert, mir das einreden wollen. Manchmal denke ich mir, raus, Ruhe. Gott, hilf mir, ruhig und still zu werden. Ich will hören, was du zu mir sagst. Ich nehme das Wort und habe ein paar Leute, wo ich weiß, die sind mit Gott wirklich close und eng unterwegs. Höre auf sie und da ist man eh schon. Wir können das alles gar nicht bewerkstelligen, was wir meinen, dass wir erfüllen müssen. Chronische Überforderung. Die Folge ist Überforderung, Burnout. Die Leute sind emotional total überfrachtet oft. Das heißt, wirklich sich nachzudenken und zu sagen, hey, wo möchte mir da die Medien oder wer auch immer etwas, eine Meinung vorgeben, sondern zu sagen, Gott, wie denkst du über das? Neues Leben bedeutet, eine neue Art des Denkens zu entwickeln. Ein eigenständiges, mündiges, reifes Denken und Auseinandersetzen. Keine Floskeln von irgendwem oder irgendetwas übernehmen, sondern sich selber qualitativ mit Prozessen, mit Vorgängen, mit Entscheidungen auseinanderzusetzen. Erklär du deinen Kindern, warum Sex vor der Ehe nicht okay ist oder schon okay ist. Was sagst du ihnen? Was sagst du Homosexualität? Das ist, wenn Menschen geboren werden mit eindeutigen Tendenzen. Ganze LGBTQ-Community. Die ganze digitale Welt, KI. Wie gehen wir als Christen damit um? Ist okay, ist nicht okay? Ist das die richtige Frage? Und. Sterbehilfe. Für alle immer, ja, nein. Und so weiter. Da gibt es so viele Fragen. Und wenn wir meinen, wir haben da so einfache Antworten, klar, schwarz-weiß, ich weiß alles. Ich kann das sagen, Bibel ist eindeutig. Wisst ihr, eine Erkenntnis, die Gott mir so die letzten Monate geschenkt hat, war eine ernüchternde. Der hat gesagt, mein lieber Sohn, dein Nichtwissen über mich ist bedeutend höher als dein Wissen über mich. Das tut weh. Es tut weh, es tut weh. Und insofern bin ich ein bisschen empfindsam geworden, wenn ich mich manchmal so in Kreisen und manchmal auch in Leiterkreisen bewege, wo ich mir denke, bist du, wo haben die ganze Weisheit her? Ob nicht manchmal ein bisschen mehr Bescheidenheit angebracht wäre, an Dinge heranzugehen. Weil Gott liebt es, uns zu segnen mit Erkenntnis. Mit Erkenntnis kommt aber auch Verantwortung. Erkenntnis bläht auf, Liebe erbaut. Also neues Leben gewinnt dort an Boden, wo wir uns ehrlich committen, auch bereit erklären, Gott, erneuere bitte mein Denken zu all den Bereichen. Und sind auch dann bereit, dementsprechend zu handeln. Ihr Lieben, wenn wir meinen, wir haben es jetzt gelesen, wir halten es für gut, wir halten es für richtig und tun es aber nicht, vergiss es. Da fallen wir durchs Netz. Das trockt nicht. Im Gegenteil, das frustriert noch mehr. Braucht es eine ehrliche, demütige, beständige Auseinandersetzung. Ja. Frieden haben und Frieden leben. Das sind nur Beispiele. Römer 5 sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Was für ein starkes Wort. Auf der einen Seite packen wir auf durch unser altes Leben ohne Gott eine unvorstellbar schwere Last, wie eine Waage. Und auf der anderen Seite sendet der Vater seinen Sohn und er hebt das alles auf und er sagt, es ist vollbracht. Er stellt eine Gerechtigkeit her, die nur er zustande bringt. Und der Zustand dieser Rechtfertigung ist ein unvorstellbarer Friede, der höher ist als unser Denken. Ist ein Zustand. Und auf der anderen Seite sagt der Hebräerbrief, Kapitel 12, 14, jagt dem Frieden mit allen nach. Das heißt, auf der einen Seite dürfen wir durch diese Rechtfertigung mit Gott, durch Christus, einen Zustand des Friedens erleben, der mit menschlichen Worten nicht zu erklären ist. Und gleichzeitig sagt Hebräer zum Beispiel, hey, das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist, dass ihr dem Frieden nachjagt und anstrebt, dass ihr sämtliche Feindschaften und Feindseligkeiten beendet. Dort, wo ihr vielleicht selber Anteil hattet an einem Konflikt oder an einer Auseinandersetzung oder noch Öl ins Feuer gegossen habt oder verleumdet habt oder Gerüchte verbreitet habt, das ist nicht okay. Das heißt, wir erleben auf der einen Seite das Geschenk dieses unvorstellbaren Friedens und auf der anderen Seite ist damit verbunden ein ganz konkreter, praktischer Auftrag. Jagt dem Frieden nach, strebt dem Frieden nach, und handelt, damit Frieden sich ausbreitet. Diese beiden Dinge. Oder Vergebung. Vergebung empfangen, Vergebung leben. Seid ihr mit dabei? Man darf sich vorstellen, dass Gott durch und durch heilig ist. Und er ist die Instanz von Gerechtigkeit. Das ist etwas, was mich tröstet. Wir werden auf dieser Erde nicht Gerechtigkeit in dem Ausmaß sehen, wie es im Reich Gottes Normalität ist. Aber eines weiß ich, es wird jeder Mensch sterben und jeder Mensch vor seinem Schöpfer persönlich Rechenschaft geben müssen und von seiner Instanz her ein gerechtes Urteil bekommen. Das ist etwas, was mich irgendwie tröstet. Und meine Gerechtigkeit darf ich ausschließlich in Christus beziehen. Und ich weiß, mein eigenes Leben würde es nie hergeben, dass meine Zukunft safe ist beim Schöpfer. Ausschließlich Christus ist meine Gerechtigkeit und durch ihn habe ich erstens Zutritt und ich darf wissen, dass eine mächtige, fette Belohnung für mich in der Ewigkeit wartet. Darum will ich mein ganzes Leben in diesen Dienst Jesu stellen. Auf der anderen Seite sagt Jesus in diesem Gleichnis von dem Schuldner, der viele Schulden angehäuft hat und dem der Herr dann all seine Schulden erlassen hat, der dann freigesetzt worden ist, der davon bewahrt worden ist, dass seine Frau und seine Kinder ins Gefängnis kommen und er sich gefreut hat. Und dann ist einer, der ihm wiederum etwas geschuldet hat, mit dem war er ganz unbarmherzig, ungnädig, verständnislos und hat es auf den letzten Cent eingefordert. Ihr Lieben, ich glaube, es ist wichtig, dass uns diese Worte durch Mark und durch Bein gehen. Dass wir nicht salopp werden im eigenen Umgang. Es ist unvorstellbar, dass Gott uns anbietet, so wie es im Epheser steht, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Ihr Lieben, das darf nie leichtfertig und selbstverständlich sein. Und gleichzeitig sagt er eben, so wie ihr diese Vergebung empfangen dürft, eine vollkommene Vergebung, eine Vergebung, die uns freisetzt, eine Vergebung, die uns freudig werden lässt, eine Vergebung, die uns total gerecht vor Gott stehen lässt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist damit verknüpft und verbunden, dass auch wir, die Vergebung, die wir empfangen haben, bereit sind, diese Vergebung anderen Menschen zuzusprechen. Und da gibt es manche Situationen, die gehen leichter und es gibt manche Situationen, die sind unmöglich für uns. Und ich möchte uns von Herzen ermutigen, dort wo wir merken, das tut so weh oder das geht so tief, dass wir dennoch Gott bitten, uns den Wert und diesen kostbaren Schatz von Vergebung selber zu zeigen. Und wir dann heraustreten aus jeder Opferhaltung, aus jeder Opferrolle, Verantwortung übernehmen und sagen, Gott, hilf mir, diesen Weg, diesen Prozess der Vergebung zu gehen und einzuleiten in unserem Leben. Das ist neues Leben. Bitterkeit, Vorwürfe, Opferrolle, Rechtfertigung, all das, altes Leben. Bitte lass es, lassen wir das hinter uns und strecken uns aus, ein Leben in Vergebung zu leben. Das macht frei, das bewirkt Freude, das entlastet unser Herz und unsere Seele. Da kommt neue Leichtigkeit, da kommt ein Friede mit rein. Amen. Amen. Das letzte Beispiel, Segen oder Fluch. Unser Mund. Ich habe mir gedacht, darum habe ich so als letzten Punkt genommen. Und ich wisse, ich predige in erster Linie für mich selber. Segen oder Fluch, Jakobus spricht hier, Kapitel 3, Vers 8. Die Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater im Lobpreis, im Gottesdienst, in der Worship Night. Und mit derselben Zunge verfluchen wir unseren Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus einem und demselben Mund. Aber genau das, meine Brüder und Schwestern, darf nicht sein oder soll nicht sein. Ja, darum traue ich mir es ja sagen. Der Check. Und er erklärt es ja dann noch weiter. Er sagt, also sozusagen, es ist der Geist Gottes, es ist in Wirklichkeit, wenn man es theologisch durchbuchstabiert auf den Grund, sagt er, hey, es muss nicht sein. Dort, wo wir wirklich vom Geist Gottes erfüllt sind und geflutet, durchdrungen sind, wird es ganz normal sein, dass wir positiv reden, dass wir ermutigen, dass wir Leute Segen zusprechen, dass wir ihnen wohlgesonnen sind. Unabhängig davon, ob der jetzt mich super findet oder nicht super findet, ob brav ist oder nicht. Red einmal mit einem Angesoffenen. Beleidige mal einen Angesoffenen. Dem ist es sowas von egal, was du denkst von ihm oder was du sagst. Der findet in der Regel alles super. Aber nur beim Gemütlichen. Beim Gemütlichen, nicht beim Makro, ja, ja. Ein Mensch, der erfüllt ist vom Geist Gottes, der wird anders reagieren, wird sich anders verhalten, als jemand, der auf Leerstand ist. Und zudem sagt er, was das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Aber nicht, weil es irgendwo in einem 17. Kapitel, in einem 148. Gebot steht, sondern das ist automatisch. So hat Gott uns angelegt. Sein Herz geht über mit dem, was sein Herz voll ist. Und was unser Herz voll ist, wo der Geist Gottes uns, wo diese Dankbarkeit da ist, dieses Vertrauen, dieses einfache, kindliche, wo das Wort Gottes mehr und mehr in uns aufgenommen wird und wir über die Dinge nachdenken, ihr Lieben, bewusst oder unbewusst. Manchmal träume ich von Bibelstellen oder so. Ist nicht immer so, überhaupt nicht. Manchmal träumen wir einen kompletten Blödsinn. Aber ich sage nur, dort, wo, mit dem wir uns beschäftigen, das wirkt in uns. Was wir aufnehmen, das ist in uns drinnen. Es ist nicht egal, was wir uns anschauen. Es ist nicht egal, was wir uns anhören oder wie viel wir uns anschauen. Manchmal ist es super, wenn ich 2-3 dichte Tage habe, dann taugt es mir einfach daheim, blöd den Fernseher reinschauen. Völlig sinnlos und planlos. Es tut gut, mir. Kannst du es gut finden oder nicht, ist mir völlig egal, ich tue es. Weil es eine Form der Entspannung ist. Oder meistens, also ich schaue mir nicht jeden ich schaue mir keinen Blödsinn an. Aber zum Beispiel, ich liebe Kabarett, ich liebe gutes Kabarett. Damals konkretisieren, weil sonst glaubt ihr, ich bin abgefallen vom Glauben. Nein. Ich liebe gutes Kabarett. Und manchmal schauen wir eine Sequenz 2-mal an oder 3-mal an oder 4-mal an. Manchmal schauen wir es zu zweit an, wenn wir es brauchen. Was das Herz voll ist, ihr Lieben, dessen geht der Mund über. Und wir sind diejenigen, ihr Lieben, die verantwortlich sind, womit wir uns füllen lassen. Paulus sagt, hey, betrinkt, lasst euch füllen auf alle Fälle, öffnet euer Herz, öffnet euren Mund und fangt an. Und wir haben jetzt das Heilige Geistwochenende gehabt. Ihr Lieben, das Beten in Sprachen ist einer der Top-Möglichkeiten, wie wir aussteigen können aus diesem Reservestand in unserem Tank und wir anfangen können, in neuen Sprachen zu beten oder dann zu singen. Wirklich. Embre sonda la maya quande schiene la mande. Fang an, lass es fließen. Dreh auf die Pippen durch den Hahn deines Herzens. Öffne du das. Das kannst nur du öffnen von innen. Das kommt keiner von außen und sagt, fang jetzt an. Dreh du innen diesen Herzensverschluss auf, öffne dich an, vertraue dich Gott und fang an, in neuen Sprachen zu reden. Rede Geheimnisse zu Gott und du wirst selber inspiriert und ermutigt werden. Neues Leben mit Gott möchte gelernt werden. Das war jetzt total unauffällig, gell, David? Ja, wir haben es eh gedacht. Neues Leben mit Gott möchte gelernt werden. Und ich möchte dich fragen, ich habe eine Frage mitgebracht. Eine Frage, die letzte Folie bitte. Was ist der eine Punkt, den du umsetzen möchtest, um das neue Leben persönlich leben zu lernen? Was du vielleicht einen Punkt zu am Schirm gehabt hast. Ein Punkt. Was ist der eine Punkt, den du umsetzen möchtest, um das neue Leben persönlich leben zu lernen? Ich denke für mich selber auch nach. Göttliches Leben ist das höchste Gesegnetsein eines Menschen, das höchste, die höchste Form von gesegnet zu sein von Gott durch die Gabe des göttlichen, ewigen, unzerstörbaren, unauslöschlichen Lebens in seiner ganzen Fülle. Vater im Himmel, wir danken dir so herzlich, dass du dich entschieden hast, in unserem Leben ein neues Leben hervorzubringen. Es geht um viel mehr als um die Dinge, die uns wichtig erscheinen. Hilf uns, Leben neu zu buchstabieren von deiner Perspektive her. Diese Dimension von Leben zu entdecken, die aus der Beziehung, aus der Verbindung mit dir heraus entspringt. Vater, ich danke dafür, dass wir Geschwister sein können. Danke, dass wir einander haben. Danke, dass dadurch dein Leib sichtbar wird und hörbar wird auf dieser Erde. Ich danke dir für jeden Einzelnen da. Und ich danke dir, Herr, dass dein Leben sich ausbreitet und vermehrt. So ist es angelegt. Und ich bete, dass dein Leben Kreise zieht in unserem Leben. Ob jemand alleine lebt oder in Beziehung lebt, in der Familie, in der Arbeit, in seinem Umfeld. Vater, wir beten, wir wollen dein Leben nicht einschränken, wir wollen dein Leben nicht begrenzen. Vater, wir beten, dass dein Leben wuchert und Frucht bringt und Blüten schlägt und Knospen zeugt und Herr, sich überschlägt an Ausdrucksformen, Ausdrucksweisen, Vater. Und auch dort, Vater, wo du das eine oder andere Astel beschneiden möchtest, bitten wir dich, Herr, um diese Offenheit, diese Bereitschaft. Weil alles, was du beschneidest, tust du aus Liebe, damit mehr Frucht entsteht, damit mehr Wachstum stattfinden kann. Ich bete, hilf uns, dass wir nicht an den falschen Dingen festhalten und die richtigen Dinge loslassen. Segne uns, Vater, und hilf uns, dass wir dieses neue Leben mit dir lernen. Setze unserer Seele Grenzen, sättige du uns, Herr. Stelle Wächter vor unsere Lippen. Herr, wir danken dir aus ganzem Herzen, dass dein Leben durch uns pulsiert. Göttliches Leben, Herr, dass dein Leben in Freiheit führt, dass dein Leben Freude bedeutet, dass dein Leben Frieden bedeutet, dass dein Leben Vergebung bedeutet, dass dein Leben Segnen bedeutet. Herr, danke dafür. Amen. Amen.